Der Abtrünnige. Die ersten Flocken fielen, als die Sonne im Westen unterging. Bei Einbruch der Nacht schneite es so heftig, dass der Mond unsichtbar hinter einem weißen Vorhang verborgen blieb.
Die Götter des Nordens gießen ihren Zorn über Lord Stannis aus,
verkündete Roose Bolton am nächsten Morgen, als sich die Männer in der großen Halle von Winterfell zum Frühstück versammelten.
Er ist hier ein Fremder, und die alten Götter werden dafür Sorge tragen, dass er nicht lange am Leben bleibt.
Seine Männer brüllten zustimmend und schlugen mit den Fäusten auf die langen Holztische. Winterfell mochte in Ruinen liegen, doch seine großen Granitmauern boten noch immer starken Schutz gegen Wind und Wetter. Außerdem war man gut mit Essen und Trinken versorgt. An den Feuern konnte man sich aufwärmen oder die Kleidung trocknen, wenn man keinen Dienst schob. Es gab gemütliche Ecken zum Schlafen. Lord Bolton hatte einen Holzvorrat anlegen lassen, der für ein halbes Jahr reichte, deshalb herrschte in der großen Halle stets behagliche Wärme. Stannis musste auf all das verzichten. Theon Greyjoy schloss sich dem Jubel nicht an. Das galt auch für die Männer des Hauses Frey, ihm nicht entging.
»Sie sind hier ebenfalls Fremde«,
dachte er und beobachtete Ser Aenys Frey und seinen Halbbruder Ser Hostin. Geboren und aufgewachsen in den Flusslanden, hatten die Freys solchen Schnee noch nie erlebt.
»Der Norden hat sich schon drei von ihrem Blut geholt«,
dachte Theon und erinnerte sich an die Männer, die zwischen White Harbor und Borreton verschollen waren und nach denen Ramsay vergeblich gesucht hatte. Auf dem Podest saß Lord Wyman Manderly zwischen zwei seiner Ritter aus White Harbor und löffelte Haferbrei in seinen fetten Wanst. Er schmeckte ihm anscheinend nicht annähernd so gut wie die Schweinepasteten auf der Hochzeit. Anderswo sprach der einarmige Harwald Feist leise mit dem ausgezehrten Hurentod Amber. Theon stellte sich mit anderen Männern für den Haferbrei an, der aus einer Reihe von Kupferkesseln in Holzschalen ausgegeben wurde. Die Lords und Ritter bekamen Milch und Honig und sogar ein wenig Butter dazu, wie er sah. Doch ihm wurde davon nichts angeboten. Seine Regentschaft als Prinz von Winterfell hatte nur kurz gedauert. Nachdem er seine Rolle in dem Mummenschanz gespielt und die falsche Arya zur Hochzeit geführt hatte, war er für Roose Bolton nicht weiter von Wert.
»Im ersten Winter, an den ich mich erinnern kann, war der Schnee höher als mein Kopf«, sagte ein Hornwaldmann vor ihm in der Schlange.
»Ja, aber da warst du auch nur einen Meter groß«, erwiderte ein Reiter aus den Bachlanden.
Letzte Nacht hatte Theon keinen Schlaf gefunden und über eine Möglichkeit zur Flucht gegrübelt. Würde er sich unbemerkt davonschleichen können, während Ramsay und sein hoher Vater anderweitig beschäftigt waren? Allerdings waren alle Tore geschlossen und verrammelt und wurden schwer bewacht. Niemand durfte ohne Lord Boltons Erlaubnis die Burg verlassen oder betreten. Selbst wenn Theon einen geheimen Weg nach draußen finden würde, durfte er ihm nicht vertrauen. Er hatte Kyra und ihre Schlüssel nicht vergessen. Und falls er nach draußen gelangte, wohin sollte er gehen? Sein Vater war tot, und seine Onkel hatten für ihn keine Verwendung. Pike war für ihn verloren. Was für ihn einem Zuhause noch am nächsten kam, war hier. Das Gerippe von Winterfell.
»Eine Ruine von einem Mann, eine Ruine von einer Burg. Hier bin ich zu Hause.«
Er wartete noch auf seinen Haferbrei, als Ramsay mit den Bastardburschen in die Halle kam und nach Musik rief. Abel rieb sich den Schlaf aus den Augen, holte seine Laute und begann mit »Des dornischen Weib«, wozu eine der Waschfrauen die Trommel schlug. Der Sänger aber hatte die Verse verändert. Anstatt über den Geschmack des Weibes des dornischen sang er vom Geschmack der Tochter eines Nordmanns.
»Dafür könnte er leicht seine Zunge einbüßen«,
dachte Theon, derweil man ihm die Schale füllte.
»Er ist nur ein Sänger. Lord Ramsay könnte ihm die Haut von beiden Händen abziehen, und niemand würde ein Wort sagen.«
Aber Lord Bolton lächelte über die Verse, und Ramsay lachte laut. Dann wussten die anderen, dass es sicher war, ebenfalls zu lachen. Dem gelben Dick lief sogar der Wein aus der Nase, so lustig fand er das Lied. Lady Arrua war nicht anwesend, um den Frohsinn zu teilen. Seit der Hochzeitsnacht hatte sie ihre Gemächer nicht mehr verlassen. Der saure Alin hatte erzählt, Ramsay hielte sich seine Braut nackt an einen Bettpfosten gekettet, aber das war nur Gerede, wie Theon wusste. Sie trug keine Ketten, jedenfalls keine, die man sehen konnte. Nur zwei Wachen vor der Tür hinderten das Mädchen daran, durch die Burg zu wandern. Und sie ist nur nackt, wenn sie badet. Das immerhin tat sie jeden Abend. Lord Ramsay wollte eine reinliche Gemahlin.
»Sie hat keine Zofen, die Arme«, hatte er zu Theon gesagt. »Also musst du ihr helfen, Stinker. Soll ich dich in ein Kleid stecken?« Er lachte. »Vielleicht, wenn du mich ganz lieb darum bittest. Im Augenblick wirst du ihr jedoch als Magd beim Baden helfen. Sie soll schließlich nicht so riechen wie du.«
Wann immer es Ramsay also in den Sinn kam, mit seiner Gemahlin ins Bett zu gehen, fiel Theon die Aufgabe zu, Dienerinnen von Lady Walda oder Lady Staublin zu leihen und heißes Wasser aus der Küche zu holen. Obwohl Arrua niemals mit einer von ihnen sprach, konnten ihn ihre blauen Flecken kaum entgangen sein.
»Es ist ihre eigene Schuld. Sie stellt ihn nicht zufrieden.« »Seid einfach Arrua«, hatte er die Mädchen einmal gesagt, als er ihr ins Wasser half. »Lord Ramsay möchte euch nicht wehtun. Er tut uns nur weh, wenn wir vergessen. Mich hat er nie ohne Grund geschnitten.«
»Theon«,
flüsterte sie weinend.
»Stinker«,
er packte sie am Arm und schüttelte sie.
»Hier drin bin ich Stinker. Das dürft ihr nicht vergessen, Arrua.«
Aber das Mädchen war keine richtige Stark, nur der Welpe eines Haushofmeisters.
»Jane, ihr Name ist Jane. Sie sollte nicht mich bitten, sie zu retten.«
Einst hätte Theon Greyjoy ihr vielleicht geholfen. Doch Theon war ein Eisenmann gewesen und ein tapfererer Mann als Stinker.
»Stinker kommt von Stinken, und das reimt sich auf Versinken.«
Ramsay hatte ein neues Spielzeug zu seiner Unterhaltung. Eines mit Titten und einer Möse. Aber Janes Tränen würden bald ihren Reiz verlieren, und dann würde Ramsay seinen Stinker zurückwollen.
»Er wird mir Zoll um Zoll die Haut abziehen. Wenn meine Finger fort sind, wird er sich meine Hände vornehmen, danach meine Zehen und die Füße. Aber nur, wenn ich ihn anflehe, es zu tun, weil der Schmerz so schlimm ist und ich ihn um Erleichterung anbettle.«
Für Stinker würde es keine heißen Bäder geben. Er würde sich wieder in Scheiße wälzen. Es würde ihm wieder verboten werden, sich zu waschen. Seine Kleider würden sich in dreckige, stinkende Lumpen verwandeln, und er würde sie tragen müssen, bis sie verrottet waren. Das Beste, worauf er hoffen konnte, war der Hundezwinger und die Gesellschaft von Ramsays Mädchen. Kyra, erinnerte er sich.
Die neue Hündin nennt er Kyra.
Er trug seine Schale zum Ende der Halle und fand einen Platz auf einer leeren Bank, ein gutes Stück von der nächsten Fackel entfernt. Ob Tag oder Nacht, die Bänke unterhalb des Salzes waren immer mindestens zur Hälfte gefüllt mit Männern, die tranken, würfelten, redeten oder angezogen in ruhigen Ecken dösten. Ihre Feldwebel stießen sie an, wenn es Zeit für sie war, sich wieder die Mäntel überzuziehen und auf den Mauern Wache zu halten. Aber niemand von ihnen würde Theon den Abtrünnigen an seinem Tisch begrüßen, und andersherum stand ihm nicht der Sinn nach ihrer Gesellschaft. Der Haferschleim war grau und wässrig, und er schob ihn nach dem dritten Löffel von sich und ließ ihn in der Schale gerinnen. Am nächsten Tisch stritten die Männer laut über den Sturm und darüber, wie lange es schneien würde.
»Den ganzen Tag und die ganze Nacht, vielleicht sogar noch länger«, behauptete ein großer Bogenschütze mit schwarzem Bart, der die Axt der Kervins auf die Brust genäht hatte.
Einige der älteren Männer erzählten von anderen Schneestürmen und beharrten, dieser sei ja noch ein mildes Lüftchen im Vergleich mit den Wintern, die sie in ihrer Jugend erlebt hatten. Die Männer aus den Flusslanden waren entsetzt. Sie mögen Schnee und Kälte nicht, diese Schwerter aus dem Süden. Männer betraten die Halle und sammelten sich am Feuer oder rieben sich die Hände über glühenden Kohlenbecken, nachdem sie die tropfenden Mäntel an Nägel neben der Tür aufgehängt hatten. Die Luft war stickig und verraucht, und auf seinem Haferbrei hatte sich schon eine Kruste gebildet, als eine Frau hinter ihm sagte:
»Theon Greyjoy.«
»Mein Name ist Stinker«,
hätte er beinahe gesagt.
»Was willst du?«
Sie setzte sich rittlings neben ihm auf die Bank und strich sich das unbändige rotbraune Haar aus den Augen.
»Warum ist ihr allein, Lord? Kommt, steht auf und tanzt mit mir.«
Er wandte sich wieder seinem Haferschleim zu.
»Ich tanze nicht.«
Der Prinz von Winterfell war ein guter Tänzer gewesen, doch Stinker würde sich mit seinen fehlenden Zehen grotesk anstellen.
»Lass mich in Ruhe, ich habe keine Münzen.«
Die Frau lächelte schief.
»Haltet ihr mich für eine Hure?«
Sie war eines der Waschweiber des Sängers, die große Dürre. Sie war viel zu mager und zu ledrig, um sie hübsch zu nennen. Dennoch hatte es eine Zeit gegeben, in der sich Theon auf sie gestürzt hätte, allein um zu wissen, wie es sich anfühlte, wenn sie die langen Beine um ihn schlang.
»Was könnte ich hier schon mit Münzen anfangen? Was gibt es hier schon zu kaufen? Schnee vielleicht?«
Sie lachte.
»Ihr könntet mich mit einem Lächeln entlohnen. Ich habe euch nie lächeln gesehen, nicht einmal bei der Hochzeit eurer Schwester.«
»Lady Arya ist nicht meine Schwester.«
»Und ich lächle auch nicht«, hätte er hinzufügen können.
»Ramsay hat mein Lächeln gehasst, also hat er mir die Zähne mit einem Hammer zertrümmert. Ich kann kaum essen.« »Sie war nie meine Schwester.«
»Sie ist trotzdem ein hübsches Mädchen.«
»Ich war nie eine solche Schönheit wie Sansa, aber alle haben gesagt, ich sei hübsch.«
Janes Worte hallten in seinem Kopf wieder im Takt der Trommeln, die zwei von Abels Mädchen schlugen. Eine andere hatte den kleinen Walder Frey auf einen Tisch gezogen, um ihm das Tanzen beizubringen. Alle Männer lachten.
»Lass mich in Ruhe«, sagte Theon.
»Bin ich nicht nach Milords Geschmack? Ich könnte euch Myrte schicken, wenn ihr wollt, oder auch Stechpalme, wenn die euch besser gefällt. Alle Männer mögen Stechpalme. Sie sind auch nicht meine Schwestern, aber sie sind süß.«
Die Frau beugte sich zu ihm herüber. Ihr Atem roch nach Wein.
»Wenn ihr mir kein Lächeln schenkt, so erzählt mir, wie ihr Winterfell eingenommen habt. Abel wird ein Lied daraus machen, und ihr werdet ewig leben.«
»Als Verräter, als Theon der Abtrünnige.«
»Warum nicht als Theon der Gerissene? Ihr habt kühn gehandelt, so wie wir die Geschichte gehört haben. Wie viele Männer hattet ihr? 150?
»Weniger. Es war Wahnsinn.«
»Ruhmreicher Wahnsinn. Stannis hat 5000, heißt es. Doch Abel behauptet, selbst mit 10-mal so viel Männern könnte er diese Mauer nicht überwinden. Wie seid ihr also hereingelangt, Lord? Kanntet ihr einen Geheimgang?«
»Ich hatte Seile«, dachte Theon. »Ich hatte Haken. Ich hatte die Dunkelheit auf meiner Seite und die Überraschung. Die Burg war nur schwach besetzt, und niemand hat mit einem Angriff gerechnet.«
Von all dem erzählte er ihr nichts. Wenn Abel daraus ein Lied machte, würde Ramsay ihm wahrscheinlich die Trommelfelle durchbohren, damit er es niemals hören könnte.
»Mir könnt ihr vertrauen, Milord. Abel vertraut mir auch.«
Das Waschweib legte eine Hand auf seine. Seine Hände steckten in Handschuhen aus Wolle und Leder. Ihre waren nackt, rau und hatten lange Finger und Nägel, die bis zum Fleisch abgekaut worden waren.
»Ihr habt mich gar nicht nach meinem Namen gefragt. Ich heiße Esche.«
Theon rückte von ihr ab. Das war ein Hinterhalt. Er wusste es.
»Ramsay hat sie geschickt. Sie ist wieder einer seiner Scherze. Die Kyra mit den Schlüsseln. Ein lustiger Scherz, mehr nicht. Er will, dass ich fliehe, damit er mich bestrafen kann.«
Er wollte sie schlagen, ihr das höhnische Grinsen aus dem Gesicht wischen. Er wollte sie küssen und gleich hier auf dem Tisch nehmen, bis sie seinen Namen schrie. Aber er wusste, er konnte es nicht wagen, sie anzurühren, nicht aus Wut und nicht aus Wollust.
»Stinker, Stinker, mein Name ist Stinker. Ich darf meinen Namen nicht vergessen.«
Er sprang auf und humpelte wortlos auf seinen verstümmelten Füßen zur Tür. Draußen schneite es immer noch. Feucht, schwer und still bedeckte der Schnee bereits die Fußspuren der Männer, die in die Halle gingen oder sie verließen. Die Schneewehen reichten schon fast bis zum Rand seiner Stiefel.
Im Wolfswald wird der Schnee noch höher liegen. Und draußen auf der King's Road, wo der Wind heult, wird es kein Entkommen geben.
Im Hof war eine Schlacht ausgebrochen. Rüsswels bewarfen Jungen aus Barrowton mit Schneebällen. Oben sah er einige Knappen, die auf den Wehrgängen Schneemänner bauten. Sie bewaffneten sie mit Speeren und Schilden und setzten ihnen eiserne Halbhelme auf den Kopf und stellten sie als Wächter aus Schnee in Reih und Glied entlang der inneren Mauer auf.
»Lord Winter gesellt sich mit seinen Mannen zu uns!« rief einer der Wächter vor der großen Halle im Scherz,
bis er Theons Gesicht sah und erkannte, mit wem er sprach. Daraufhin wandte er sich ab und spuckte aus. Hinter den Zelten zitterten die großen Schlachtrösser aus White Harbor und den Twins in ihren Ständern. Ramsay hatte bei der Plünderung von Winterfell die Ställe niedergebrannt, also hatte sein Vater neue errichten lassen, die doppelt so groß waren wie die alten, um die Streitrösser und Zelter seiner Lehnsmänner und Ritter unterzubringen. Die anderen Pferde wurden in den Höfen angeleint. Stallburschen mit Kapuzen auf dem Kopf kümmerten sich um sie und legten ihnen Decken auf, damit sie nicht froren. Theon drang weiter in die zerstörten Teile der Burg vor. An den Steintrümmern, die einst Maester Luwins Turm gewesen waren, blickten Raben aus den Löchern in der Mauer oben und krächzten einander zu. Von Zeit zu Zeit stieß einer einen rauen Schrei aus. Er stand in der Tür zu einem Schlafzimmer, das früher ihm gehört hatte. Durch das zerstörte Fenster war knöcheltiefer Schnee hereingeweht worden. Besuchte die Ruinen von Mickens Schmiede und von Lady Caitlins Septe. Hinter der ausgebrannten Turmruine kam er an Rickard Rüsswell vorbei, der dort einem von Abels Waschweibern am Hals hing, dem Molligen mit den Apfelwangen und der Stupsnase. Das Mädchen stand barfuß im Schnee und war in einen Fellmantel gehüllt. Wahrscheinlich war sie darunter nackt. Als sie ihn entdeckte, sagte sie etwas zu Rüsswell, der laut darüber lachte. Theon trottete fort von ihnen. Hinter den Stallungen gab es eine Treppe, die selten benutzt wurde. Seine Füße trugen ihn dorthin. Die Stufen waren steil und heimtückisch. Er stieg vorsichtig hinauf und stand dann allein auf dem Wehrgang der inneren Mauer, ein gutes Stück entfernt von den Knappen und ihren Schneemännern. Niemand hatte ihm erlaubt, sich frei innerhalb der Burg zu bewegen, aber es hatte ihm auch niemand verboten. Innerhalb der Mauern konnte er gehen, wohin er wollte. Winterfells innere Mauer war die ältere und höhere der beiden. Ihre uralten grauen Zinnen erhoben sich in 30 Metern Höhe, und an jeder Ecke stand ein viereckiger Turm. Die Außenmauer war erst viele Jahrhunderte später hochgezogen worden und 6 Meter niedriger, doch dafür dicker und in besserem Zustand. Statt der viereckigen konnte sie 8-eckige Türme vorweisen. Zwischen den beiden Mauern lag der Wassergraben, tief und breit und zugefroren. Langsam breiteten sich Schneewehen auf der eisigen Oberfläche aus. Oben auf dem Wehrgang häufte sich ebenfalls Schnee an, füllte die Zwischenräume zwischen den Zinnen aus und setzte den Türmen weiße, weiche Hüte auf. Jenseits der Mauern verwandelte sich die Welt in Weiß, soweit das Auge reichte. Die Wälder, die Felder, die King's Road, alles bedeckte der Schnee mit einem hellen, weichen Mantel. Er begrub die Überreste des Winterdorfs und versteckte die verkohlten Mauern, die allein übrig geblieben waren, nachdem Ramsays Männer die Häuser angezündet hatten.
»Die Wunden, die Snow geschlagen hat, verhüllt der Schnee nun.«
Aber das stimmte nicht. Ramsay war jetzt ein Bolton, kein Snow. Nie mehr ein Snow. Weiter in der Ferne waren die Rillen der King's Road verschwunden zwischen Feldern und gewellten Hügeln. Man sah nur eine weite, weiße Landschaft. Und der Schnee fiel weiter, rieselte lautlos aus einem windstillen Himmel herunter.
»Irgendwo da draußen ist Stannis Baratheon und friert.
Würde Lord Stannis versuchen, Winterfell zu stürmen?«
Wenn er das tut, ist sein Schicksal besiegelt.
Die Burg war zu stark. Trotz des gefrorenen Burggrabens hatte sie gewaltige Verteidigungsanlagen. Theon hatte die Burg durch eine List eingenommen. Er hatte seine besten Männer losgeschickt, damit sie heimlich und im Schutz der Dunkelheit die Mauer hinaufkletterten und durch den Burggraben schwammen. Die Verteidiger hatten nichts von dem Angriff bemerkt, bis es zu spät gewesen war. So etwas war Stannis jetzt nicht mehr möglich. Vielleicht würde er es vorziehen, die Burg von der Außenwelt abzuschneiden und die Verteidiger auszuhungern. Winterfells Lagerräume und Kellergewölbe waren leer. Ein langer Versorgungstross war mit Bolton und seinen Freunden von den Freys durch die Eng heraufgekommen. Lady Staublin hatte Essen und Futter aus Borreton mitgebracht, und Lord Manderly war ebenfalls bestens versorgt aus White Harbor eingetroffen. Doch das Heer war riesig. Wenn es so viele Mäuler zu stopfen gab, würden die Vorräte nicht lange reichen.
Lord Stannis und seine Männer werden allerdings genauso hungrig sein, und sie werden frieren, wunde Füße haben und nicht in der Verfassung sein, eine Schlacht zu schlagen. Doch der Sturm wird sie dazu zwingen, sich aus Verzweiflung einen Weg in die Burg zu erkämpfen.
Auch über dem Götterhain schneite es, doch die Flocken schmolzen, wenn sie den Boden erreichten. Unter den weißgekleideten Bäumen hatte sich die Erde in Schlamm verwandelt. Nebelfetzen hingen in der Luft wie geisterhafte Bänder.
»Warum bin ich hierher gekommen? Das sind nicht meine Götter. Hier habe ich nichts verloren.«
Der Herzbaum stand vor ihm, ein bleicher Riese mit geschnitztem Gesicht und Laub wie blutigen Händen. Ein dünner Eisfilm bedeckte die Oberfläche des Tümpels unter dem Wehrholzbaum. Theon sank daneben auf die Knie.
»Bitte«,
stieß er murmelnd durch seine Zahnstümpfe hervor,
»ich wollte es nie.«
Die Worte blieben ihm in der Kehle stecken.
»Rettet mich«,
brachte er schließlich hervor.
»Gewährt mir«,
»was,
Kraft, Mut, Gnade?«
Um ihn herum fiel bleich und schweigend Schnee und behielt seine Gedanken für sich. Das einzige Geräusch war ein leises Schluchzen.
»Jane«,
dachte er,
»sie ist es. Sie weint in ihrem Brautbett. Wer könnte es sonst sein? Götter weinen nicht. Oder doch?«
Der Laut war zu schmerzhaft, um ihn zu ertragen. Theon packte einen Ast, zog sich auf die Füße, wischte sich den Schnee von den Beinen und humpelte zurück zu den Lichtern.
»In Winterfell gibt es Geister«,
dachte er,
»und ich bin einer von ihnen.«
Als Theon Greyjoy wieder im Hof ankam, standen dort noch mehr Schneemänner. Um die Schneewächter auf der Mauer zu befehligen, hatten die Knappen ein Dutzend Lords aus Schnee gebaut. Einer war eindeutig als Lord Manderly zu erkennen, er war der fetteste Schneemann, den Theon je gesehen hatte. Der einarmige Lord konnte nur Harvard Feist sein, die Schneefrau musste Barbara Staublin sein, und der an der Tür mit dem Bart aus Eiszapfen war wohl Hurentod Amber. Im Inneren gaben die Köche einen Eintopf aus Rindfleisch und Gerste aus, der mit Karotten und Zwiebeln angedickt war und in ausgehöhltem Brot von gestern serviert wurde. Ein paar Brocken wurden auf den Boden geworfen und von Ramsays Mädchen und anderen Hunden verschlungen. Die Mädchen freuten sich, ihn zu sehen. Sie erkannten ihn an seinem Geruch. Die rote Jane trabte herüber und leckte ihm die Hand, und Helisand kroch unter den Tisch, rollte sich zu seinen Füßen zusammen und knabberte an einem Knochen. Sie waren gute Hunde. Es war einfach zu vergessen, dass jeder von ihnen nach einem Mädchen benannt war, das Ramsay gejagt und getötet hatte. Müde wie er war, hatte Theon genug Appetit für ein wenig Eintopf, den er mit Bier hinunterspülte. Inzwischen ging es in der Halle rauer zu. Zwei von Roose Boltons Spähern waren durch das Jagdtor zurückgekommen und berichteten, Lord Stannis käme nur noch im Schneckentempo voran. Seine Ritter saßen auf Schlachtrössern und die großen Tiere blieben im Schnee stecken. Die kleinen Pferde der Bergstämme, die so sicher auf den Beinen waren, kamen mit dem Wetter besser zurecht, berichteten die Kundschafter. aber die Stammesleute wagten nicht zu weit vorauszureiten, weil das Heer sonst in zwei Teile auseinanderfallen würde. Lord Ramsay befahl Abel, ein Marschlied zu Ehren von Stannis zu singen, der durch den Schnee stapfte, und so griff der Barde erneut zur Laute, während eines der Waschweiber dem sauren Allin sein Schwert entlockte und Stannis nachahmte, wie er gegen Schneeflocken kämpfte. Theon starrte in die letzten Reste seines dritten Krugs. Als Lady Barbara Staublin in die Halle gerauscht kam und zwei ihrer geschworenen Schwerter losschickte, um ihn zu sich zu holen. Als er vor dem Podest stand, musterte sie ihn von oben bis unten und schnüffelte:
»Das sind ja immer noch die gleichen Kleider, die ihr auf der Hochzeit getragen habt.«
»Ja, Milady, das sind die Kleider, die man mir gegeben hat.«
Diese Lektion hatte er auf Dreadfort gelernt, zu nehmen, was gegeben wurde, und niemals um mehr zu bitten. Lady Staublin trug schwarz, wie immer, jedoch mit einem Saum aus Grauwerk an den Ärmeln. Der hohe, steife Kragen ihres Kleides umrahmte ihr Gesicht.
»Ihr kennt diese Burg?«
»Früher, ja.«
»Irgendwo unter uns ist die Gruft, wo die alten Stark-Könige in der Dunkelheit sitzen. Meine Männer konnten bislang keinen Weg dorthin finden. Sie haben alle Gewölbe und Keller durchsucht, sogar die Verliese, aber...«
»Von den Verliesen aus kann man die Gruft nicht betreten, Milady.«
»Könnt ihr mir den Weg nach unten zeigen?«
»Dort unten gibt es nichts außer...«
»Toten Starks, genau. Und alle meine liebsten Starks sind tot, wie es der Zufall will. Kennt ihr den Weg oder nicht?«
»Ich kenne ihn.«
Er mochte die Gruft nicht, hatte sie nie gemocht, aber sie war ihm nicht fremd.
»Zeigt ihn mir. Feldwebel, holt eine Laterne.«
»Milady sollte sich einen warmen Mantel anziehen«,
warnte Theon.
»Wir müssen hinaus in die Kälte.«
Als sie die Halle verließen, schneite es heftiger, und Lady Staublin hatte sich in Zobel gehüllt. Eingemummt in ihre Kapuzenmäntel konnte man die Wachen draußen kaum mehr von den Schneemännern unterscheiden. Nur ihr Atem, der als Nebelwölkchen in der Luft hing, bewies, dass sie noch am Leben waren. Auf den Wehrgängen brannten Feuer, ein vergeblicher Versuch, die Dunkelheit zu vertreiben. Ihre kleine Gruppe kämpfte sich durch weichen, unberührten Schnee, der fast bis zu den Waden reichte. Die Zelte im Hofe waren halb begraben und unter dem Gewicht eingesackt. Der Eingang zur Gruft gehörte zum ältesten Teil von Winterfell, nahe dem ersten Fried, der seit Hunderten von Jahren nicht mehr benutzt wurde. Ramsay hatte ihn bei der Plünderung von Winterfell niedergebrannt, und was nicht Raub der Flammen geworden war, war nach und nach eingestürzt. Nun standen nur noch die nackten Grundmauern, die an einer Stelle offen waren, so dass sich das Innere mit Schnee füllte. Überall lagen Schutt, große Bruchstücke von zerplatzten Steinen, verbrannte Balken und zerbrochene Wasserspeier. Der Schnee hatte das meiste bedeckt. Nur ein Teil eines Wasserspeiers ragte noch aus der Wehe. Das groteske Gesicht fauchte blind den Himmel an.
»Hier haben sie Bran gefunden, als er abgestürzt ist.«
Theon war an dem Tag auf der Jagd gewesen und mit Lord Eddard und König Robert geritten, ohne etwas von den schlechten Neuigkeiten zu ahnen, die sie in der Burg erwarteten. Er erinnerte sich an Robs Gesicht, als man es ihm erzählt hatte. Niemand hatte geglaubt, der verkrüppelte Junge würde überleben.
»Die Götter konnten Bran nicht töten, genauso wenig wie ich.«
Das war ein seltsamer Gedanke, und noch seltsamer war die Vorstellung, Bran könnte noch am Leben sein.
»Dort«,
Theon zeigte auf eine Schneewehe, die sich an der Wand des Red Keeps aufgetürmt hatte.
»Darunter. Achtet auf Trümmersteine.«
Lady Staublins Männer brauchten fast eine halbe Stunde, um den Eingang freizulegen. Sie schaufelten sich durch den Schnee und schafften den Schutt fort. Als sie fertig waren, fanden sie die Tür zugefroren vor. Ihr Feldwebel musste eine Axt holen lassen, ehe man sie aufziehen konnte. Die Angeln quietschten, und dahinter lagen Steinstufen, die als Wendeltreppe hinunter in die Dunkelheit führten.
»Es ist ein langer Weg bis nach unten, Milady«,
warnte Theon.
Lady Staublin ließ sich davon nicht abschrecken.
»Beron, das Licht!«
Der Weg war schmal und steil, die Stufen von den Füßen vieler Jahrhunderte abgewetzt. Sie gingen einzeln hintereinander, der Feldwebel mit der Laterne, dann Theon und Lady Staublin, ihr anderer Mann schließlich hinter ihr. Für ihn war die Gruft immer kalt gewesen, und im Sommer mochte das stimmen, doch nun wurde die Luft beim Abstieg wärmer. Nicht warm, niemals warm, aber wärmer als oben. Hier unten in der Erde herrschte, so schien es, eine unveränderliche, ewige Kühle.
»Die Braut weint«,
sagte Lady Staublin, während sie vorsichtig Stufe um Stufe abwärts ging.
»Unsere kleine Lady Arya.«
»Sei vorsichtig jetzt, vorsichtig, vorsichtig.«
Er legte eine Hand an die Wand. Im flackernden Fackellicht sah es so aus, als würden sich die Stufen unter seinen Füßen bewegen.
»Wenn ihr das sagt, Milady?«
»Rose gefällt das nicht. Sagt das eurem Bastard.«
»Er ist nicht mein Bastard«,
wollte er erwidern, aber eine andere Stimme in ihm sagte,
ist er doch, Stinker gehört zu Ramsay und Ramsay gehört zu Stinker, du darfst deinen Namen nicht vergessen.
Sie in Grau und Weiß zu stecken hilft uns nicht viel, wenn sie ständig weint. Die Fries kümmert es vielleicht nicht, aber die Nordmänner, sie fürchten Redford, aber sie lieben die Starks.
Ihr nicht,
sagte Theon.
Ich nicht,
gestand die Lady von Borreton.
Aber die anderen schon. Der alte Hurentod ist nur hier, weil die Fries den Großjohn gefangen halten. Und könnt ihr euch vorstellen, dass die Hornwald-Männer die letzte Heirat des Bastards vergessen haben? Wie er seine hohe Gemahlin dem Hungertod überlassen und sie ihre eigenen Finger gefressen hat? Was glaubt ihr, geht ihnen durch den Kopf, wenn sie die neue Braut weinen hören? Das kostbare kleine Mädchen, ihres tapferen Ned.
Nein, dachte er. Sie ist nicht von Lord Eddards Blut. Sie heißt Jane. Sie ist nur die Tochter des Haushofmeisters.
Er bezweifelte nicht, dass Lady Staublin einen Verdacht hegte, aber dennoch.
»Lady Arryas Schluchzen fügt uns mehr Schaden zu als alle Schwerter und Speere von Lord Stannis zusammen. Wenn der Bastard Lord von Winterfell bleiben will, sollte er seiner Gemahlin besser beibringen, wie man lacht.«
»Milady«,
unterbrach Theon sie,
»wir sind da.«
»Die Treppe geht noch weiter nach unten«,
stellte Lady Staublin fest.
»Das sind die tieferen Geschosse, sie sind älter. Die unterste Ebene ist zum Teil eingestürzt, habe ich gehört, da unten war ich noch nie.«
Er schob die Tür auf und führte sie in die Finsternis eines langen, gewölbten Ganges, der zu beiden Seiten jeweils von mächtigen Granitsäulen gesäumt war. Lady Staublins Feldwebel hielt die Laterne in die Höhe. Schatten schwankten und schlichen hin und her.
»Ein kleines Licht in großer Dunkelheit.«
Theon hatte sich in der Gruft nie wohl gefühlt. Er spürte, wie ihn die Steinkönige mit ihren Steinaugen anstarrten, wie sich die Steinfinger um die Hefte verrosteter Langschwerter schlossen. Keiner von ihnen hatte etwas für die Eisenmänner übrig. Ein vertrautes Gefühl der Furcht befiel ihn.
»So viele«, sagte Lady Staublin, »kennt ihr die Namen?«
»Früher kannte ich sie, aber das ist lange her.«
Theon zeigte auf die eine Seite.
»Diese hier waren Könige des Nordens. Thorin war der Letzte.«
»Der kniende König?«
»Ja, Milady. Nach ihm kamen nur noch Lords.«
»Bis zum jungen Wolf. Wo ist Ned Starks Grab?«
»Am Ende, hier entlang, Milady.«
Ihre Schritte hallten durch das Gewölbe, während sie zwischen den Säulenreihen entlang gingen. Die Steinaugen der toten Männer schienen ihnen zu folgen, und die Augen der steinernen Schattenwölfe ebenfalls. Die Gesichter wühlten blasse Erinnerungen auf. Einige Namen fielen ihm ungebeten wieder ein. Die geisterhafte Stimme von Meister Luwin flüsterte sie ihm zu.
König Edric Schneebart, der den Norden 100 Jahre lang beherrscht hatte. Brandon, der Schiffsbauer, der in den Sonnenuntergang gesegelt war. Theon Stark, der hungrige Wolf, mein Namensvetter. Lord Baron Stark, der sich mit Casterly Rock verbündet hatte, um gegen Dagon Greyjoy, den Lord von Pike, Krieg zu führen, damals, in jenen Tagen, als die Sieben Königslande, wenn auch nicht dem Namen nach, von dem Bastardzauberer regiert worden waren, den man Blutrabe nannte.
»Diesem König fehlt ein Schwert«, stellte Lady Stauben fest.
Das stimmte. Theon erinnerte sich nicht daran, welcher König es war, aber das Langschwert, das er hätte halten sollen, war verschwunden. Roststreifen markierten die Stelle, wo es gelegen hatte. Der Anblick beunruhigte ihn. Er hatte oft gehört, dass Eisen in den Schwertern sorge dafür, dass die Toten in ihren Gräbern eingesperrt blieben, wenn ein Schwert fehlte. »Es gibt Geister in Winterfell, und ich bin einer von ihnen.«
Sie gingen weiter. Barbara Staublins Gesicht wurde bei jedem Schritt härter.
»Dieser Ort gefällt dir nicht besser als mir.«
Theon hörte sich sagen,
»Milady, warum hasst ihr die Starks?«
Sie sah ihn eingehend an.
»Aus dem gleichen Grund, aus dem ihr sie liebt.«
Theon stolperte.
»Sie lieben. Ich habe ihnen diese Burg geraubt, Milady. Ich habe Bran und Rickon töten lassen, ihre Köpfe auf Spießen zur Schau gestellt.
Ihr seid mit Robb Stark in den Süden geritten, habt im Whispering Wood und in River Run an seiner Seite gekämpft und seid als sein Gesandter zu den Iron Isles zurückgekehrt, um mit eurem Vater zu verhandeln.
Burton hat dem jungen Wolf ebenfalls Männer geschickt. Ich habe ihm so wenig geschickt, wie ich wagte, aber einige musste ich ihm überlassen oder Winterfells Zorn auf mich herabbeschwören. Also hatte ich meine eigenen Augen und Ohren in diesem Heer.
Man hat mich über alles auf dem Laufenden gehalten. Ich weiß, wer ihr seid. Ich weiß, was ihr seid. Und jetzt beantwortet meine Frage, warum liebt ihr die Starks?
Theon legte eine behandschuhte Hand an eine Säule. Ich wollte einer von ihnen sein.
Und das war unmöglich. Wir haben mehr gemeinsam, als ihr ahnt, Milord. Aber kommt!
Ein Stück weiter standen drei Grabmäler enger beieinander. Hier blieben sie stehen.
Lord Rickard,
stellte Lady Stauben fest und betrachtete die Figur in der Mitte. Die Statue ragte über ihnen auf, mit langem Gesicht, Bart und ernster Miene. Er hatte die gleichen Steinaugen wie die anderen, sah aber traurig aus.
»Sein Schwert fehlt ebenfalls!«
Das stimmte. »Jemand muss hier unten gewesen sein und Schwerter gestohlen haben.« Brandons Schwert ist auch verschwunden.
Das würde ihm gar nicht gefallen.
Sie zog einen Handschuh aus und berührte sein Knie. Blasse Haut auf dunklem Stein.
Brandon hat sein Schwert geliebt. Er hat es so gern gewetzt. Es soll scharf genug sein, um einer Frau die Möse zu rasieren, pflegte er zu sagen. Und wie gern er es benutzt hat. Ein blutiges Schwert ist wunderschön, hat er mir einmal erzählt.
Ihr kanntet ihn, sagte Theon.
Im Licht der Laterne sahen ihre Augen aus, als würden sie brennen.
Brandon war als Mündel in Borreton, beim alten Lord Stauben, dem Vater desjenigen, den ich später geheiratet habe, aber die meiste Zeit hatte auf dem Pferd in den Bachlanden verbracht. Er ritt für sein Leben gern. Seine kleine Schwester ist in dieser Hinsicht ganz nach ihm gekommen. Sie waren zwei Zentauren, die beiden. Und mein hoher Vater hat stets gern den Gastgeber für den Erben von Winterfell gespielt. Mein Vater hatte großen Ehrgeiz, was das Haus Rüsfell anging. Er hätte meine Jungfräulichkeit jedem Stark angeboten, der zufällig vorbeikam, aber das brauchte er gar nicht. Brandon hat sich nie gescheut zu nehmen, was er wollte. Jetzt bin ich alt, eine vertrocknete Frau und schon viel zu lange Witwe. Aber ich kann mich noch genau erinnern, wie mein Jungfernblut auf seinem Schwanz glänzte, in der Nacht, in der er mich genommen hat. Ich glaube, Brandon hat der Anblick auch gefallen. Ein blutiges Schwert ist wunderschön, ja. Es tat weh,
aber es war ein süßer Schmerz.
An dem Tag, an dem ich erfuhr, dass Brandon Catelyn Tully heiraten würde, an diesem Schmerz war überhaupt nicht süß. Er wollte sie nicht, das versichere ich euch.
Er hat es mir in unserer letzten gemeinsamen Nacht gesagt. Aber Richard Stark hatte ebenfalls großen Ehrgeiz. Ehrgeiz in Richtung Süden, der es nicht zuließ, dass sein Erbe die Tochter eines seiner eigenen Vasallen heiratete. Danach hegte mein Vater noch die Hoffnung, mich an Brandons Bruder Eddard zu verheiraten. Aber ihn hat Caitlin Tully ebenfalls bekommen. Ich musste mich mit dem jungen Lord Staublin begnügen, bis Ned Stark mir den auch noch genommen hat.
Roberts Rebellion.
Lord Staublin und ich waren kein halbes Jahr verheiratet, als ich Robert erhob und Ned Stark zu den Fahnen rief. Ich habe meinen Gemahl angefleht, nicht in den Krieg zu ziehen. Er hatte Verwandte, die er an seiner Stelle hätte schicken können. Einen Onkel, der für sein Können mit der Axt berühmt war. Einen Großonkel, der schon im Krieg der neun Hellerkönige gekämpft hatte. Aber er war ein Mann und voller Stolz, und deshalb musste er Borrowtons Truppen selbst anführen. An dem Tag, an dem er aufbrach, habe ich ihm ein Pferd geschenkt, einen roten Hengst mit feuerroter Mähne, den Stolz der Herden meines Vaters. Mein Lord schwor mir, er würde auf ihm zurückreiten, wenn der Krieg vorüber wäre. Ned Stark brachte mir das Pferd zurück, als er nach Winterfell heimkehrte. Er sagte mir, mein Lord wäre ehrenhaft gestorben und seine Leiche sei zu Füßen der roten Berge von Dorne begraben. Die Gebeine seiner Schwester hatte er hingegen mit nach Norden gebracht, und hier ruht sie. Aber eins kann ich euch versprechen. Lord Eddards Gebeine werden niemals hier neben ihr ruhen. Ich werde sie an meine Hunde verfüttern.
Theon verstand nicht.
Seine Gebeine?
Sie verzog die Lippen zu einem hässlichen Lächeln, das ihn an Ramsays Grinsen erinnerte.
»Caitlin Tully hat Lord Eddards Gebeine vor der Roten Hochzeit nach Norden geschickt, aber euer Eisenonkel hatte Maud Caelan besetzt und den Weg versperrt. Seither halte ich nach ihnen Ausschau. Sollten diese Knochen jemals aus dem Sumpf hervorkommen, werden sie nicht weiter als bis nach Burrowton kommen.«
Sie warf einen letzten langen Blick auf das Abbild Eddard Starks.
»Wir sind hier fertig.«
Als sie aus der Gruft traten, tobte der Schneesturm noch immer. Lady Staublin schwieg, während sie nach oben ging. Doch als sie wieder unter den Ruinen des ersten Frieds standen, zitterte sie und sagte,
»Ihr würdet gut daran tun, nichts von dem zu wiederholen, was ich da unten gesagt haben könnte. Habt ihr das verstanden?«
Das hatte er.
»Ich werde meine Zunge im Zaum halten oder sie verlieren.«
»Rose hat euch gut abgerichtet.«
Und damit ließ sie ihn stehen.